Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir ein Gebäude in Gebrauch nehmen, nachdem es fertiggestellt ist, dann weihen wir es ein. Dies kann als feierlicher Akt geschehen bei einem öffentlichen Bauwerk. Oder wir feiern, wenn wir eine Wohnung neu beziehen, einfach eine Einweihungsparty. Dabei sind solche Einweihungen auch symbolische Akte. Ein Bau, ein Raum wird seiner Bestimmung übergeben. Dies gilt in besonderer Weise für religiöse Gebäude, für Tempel oder für Kirchen. Sie sind Ausdruck von etwas, einem Glauben, einer Erinnerung, einer Hoffnung. Und weihen bedeutet, einen Ort aussondern. Er wird zu einem besonderen Ort, im religiösen Sinn zu einem Andersort. Er verweist auf eine andere Wirklichkeit. Immer schon haben Menschen solche Orte geschaffen. Der große König Salomo, einer der Söhne Davids, hat im 10. Jahrhundert vor Christus den ersten Tempel in Jerusalem gebaut. Nach heutigen Maßstäben war das ein eher bescheidenes Bauwerk. Etwa 50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Dennoch machte Salomo in frommer Verschwendung das Gotteshaus so schön er konnte. Zahlreiche Arbeiter brachen Steine im Gebirge. Auf den Höhen des Libanon im Norden wurden Zedern und Zypressen geschlagen. Man band sie im Mittelmeer zu Flößen zusammen und brachte sie übers Wasser nach Süden. Die Innenwände dieses Tempels wurden mit Schnitzereien verziert. Den Fußboden und die Türen überzog man mit Blattgold. Nach 7 Jahren war das Werk vollbracht. Der Tempel öffnete seine Türen. In einem Weihegebet bittet Salomo um Segen für den neuen Tempel. Ich lese den heutigen Predigtext aus dem 1. Buch der Könige, Kapitel 8, die Verse 22 bis 24 sowie 26 bis 28 und ergänze den Vers 29. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott, weder droben im Himmel noch unten auf der Erde dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen. Herr, mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause, Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet. Liebe Gemeinde, es war alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass es überhaupt zum Bau dieses Tempels gekommen ist. Die Idee zum Tempelbau, die hatte Salomos Vater, König David. In guter Absicht meinte er: Ich selbst wohne als König in einem kostbaren Haus aus Zedern. Aber unser Gott, der Herr, hat noch kein Haus, in dem er wohnen kann. Und so befragte David seinen Hofpropheten Nathan. Und dieser meinte: Was immer du vorhast, führe es aus. Und so lautete zunächst der positive prophetische Bescheid. In jener Nacht aber konnte der Prophet Nathan nur schwer in den Schlaf finden. Nathans erste prophetische Auskunft scheint nämlich voreilig gewesen zu sein. In einem Traumgesicht spricht Gott in Sachen Tempelbau zu ihm, mitten in der Nacht. Und dieser Bescheid ist nichts anderes als ein vorläufiger Baustopp. Braucht Gott denn wirklich ein festes Haus? Der Herrgott hatte doch noch nie ein Haus gehabt in der Geschichte Israels. In einem Zelt der sogenannten Stiftshütte war er mit dem Volk Israel durch die Wüste gezogen, heraus aus der ägyptischen Sklaverei, hinein ins gelobte Land. Der Wind spielte da um die Tücher und die Flöcke dieser Hütte saßen nur lose in der Erde. Denn am nächsten Tag ging es ja weiter. Wenn man Gott nun eine andere Behausung gibt, bekommt man dann nicht auch einen anderen Gott? Der Ewige ist wie der Wind. Man weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht. Man kann Gott nicht zwischen Mauern fangen, nicht mit frommen Worten und Gesten festflocken. Der Mensch darf Gott niemals einschließen, in keinem Bauwerk, in keinem Buch und in keinem Menschen, nicht in Begriffen und Bildern. Aber dieser Baustopp blieb nicht das letzte Wort des freien und ewigen Gottes. Gott hatte ein Einsehen. Doch anders als David dachte. Sein Hofprophet Nathan verkündete ihm abermals Gottes Wort. Nicht du, David, wirst mir Gott ein Haus bauen, sondern ich, Gott, werde dir einen Nachkommen schenken, der soll mir dann ein Haus, einen Tempel bauen. Und so geschah es. Der Gott, der nie ein Haus hatte, bekommt durch Davids Sohn Salomo nun doch eins. Und so steht Salomo im neu errichteten Gotteshaus und spricht das Weihegebet. Ich danke dir, Gott, für deinen Bund. Kein anderer ist wie du. In großer Treue bist du mitgegangen mit deinem Volk. Und du hast dein Versprechen David gegenüber gehalten. Ich, sein Nachkomme, durfte dir einen Tempel errichten. Aber dann auf einmal, mitten in diesem Gebet, mitten in Dank und Anbetung, taucht eine Frage auf bei Salomo, eine Art Zwischenreflexion. Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Da meldet sich mitten in diesem Tempelweihgebet wieder der alte Zweifel. Wie sollte sich Gott auf einen Ort festlegen lassen? Ist Gott nicht größer, weiter, mächtiger? Doch Salomo betet und bittet weiter. Gott, lass deine Augen offen stehen über diesem Haus, Nacht und Tag. Über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Da soll mein Name sein. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung. Der Tempel als Ort, an dem Gottes Namen wohnt. Was ein Name ist, das wissen wir. Mit dem Namen sprechen wir uns an. Der Name steht für meine Person. Er ist die anrufbare Seite meines Wesens. Und manchmal spüren wir auch, wie der Name das ganze Wesen des Benannten in sich fassen kann. Ein Ort, wo Gottes Name wohnt, das bedeutet, Gott selbst macht sich gegenwärtig und anrufbar. Er ist ein Gott, der sich adressieren lässt. Liebe Gemeinde, als Gläubige müssen wir diese Spannung aushalten. Die Spannung zwischen dem Gott, der oben in den Himmel thront und sich dem einfachen Zugang unserer Sinne entzieht, und dem Gott, der seinen Namen wohnen lässt, der uns Orte schenkt, wo er anrufbar und gegenwärtig ist. Als Menschen sind wir örtliche Wesen. Wir verorten uns in der Welt. Manche Menschen können überall schlafen und dennoch braucht es abends das eigene Bett. Die Freundin kann man überall treffen, aber für wichtige Gespräche hat man sein Plätzchen. Erinnerungen sind an bestimmte Orte gebunden und ein bestimmter Ort kann Inbegriff von Wünschen und Hoffnungen sein. Auch der Bund zwischen Gott und Mensch braucht Orte und Zeiten, an denen diese Gemeinschaft gefeiert und gefestigt wird. Auch unser Glaube darf sich verorten. Gott schenkt Orte, an denen er seinen Namen wohnen lässt. Das sind die großen Kirchen, aber auch die kleinen Kapellen. Das sind vielleicht auch die stillen Orte im eigenen Zuhause, das Regal mit dem Losungsbüchlein, der Tisch mit der Taufkerze. Das kann auch der kleine Platz auf dem Nachtschrank im Krankenhaus sein, wo ein Bronzeengel steht. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lassen will, werde ich zu dir kommen und dich segnen. So heißt es in der Tora. Und gleichzeitig wissen wir um die Gefahr solcher Häuser und solcher Orte. Gott lässt sich nicht zu Wohnzwecken einhegen. Niemand kann Gott festhalten, einfangen, in einem Haus gleichsam ansiedeln. Selbst Herr Salomo in seiner sprichwörtlichen Weisheit war vor solcher Gefahr nicht gefeit. 7 Jahre lang wurde am Tempel gebaut. Und im gleichen Zug ließ sich Salomo einen Palast errichten. An diesem Palast wurde 13 Jahre lang gebaut. Er war mehr als doppelt so groß wie der Tempel und mindestens ebenso prächtig. Baute Salomo eher einen Palast mit Tempelchen als königlicher Hofkapelle? Lauerte hier die Versuchung, wie ein antiker Herrscher durch den Bau des Tempels die eigene Position zu festigen und die Kontrolle über die Religion zu übernehmen? Wie dem auch sei, wir alle wissen nur zu gut, die Bauwerke, die wir mit und in unserem eigenen Leben errichten, sind auch oft größer als die heiligen Ecken und Nischen darin. Was steht ihr da und seht gen Himmel? Darum braucht es den Blick in den Himmel. Das wahre Haus Gottes reicht von einer Ecke des Universums bis zur anderen. Dort sind schwarze Löcher und Sternenstaub, große Walfische leben darin und Strauße, zusammen mit Menschen, die in Sprachen beten, die wir wahrscheinlich nie lernen werden. Wir sind nicht zuständig für das Ganze des Universums, wir werden es nie sein. Und wir haben nicht zu entscheiden, wer drin ist und wer draußen. Wir machen nicht die Regeln. Uns geht es wie Hiob. Niemand von uns war dabei, als Gott die Fundamente für diese Erde legte. Wir sind nur Gast, beauftragt damit, anderen zu dienen, sogar denen, die sich als unsere Feinde zeigen. Der Sitz dieser Regierung des Universums ist überall und gerade nicht nirgends. Für Gott ist keine Zone dieses Universums unregierbar. Und keine noch so ungeheuerliche Erschütterung des Universums löst diese Gottesregierung ab. Das sollte uns nicht größenwahnsinnig, aber besonnen und mutig machen. Nicht nur, wenn wir in die Wolken und Clouds dieser Tage blicken, sondern auch beim Blick nach rechts und links in die Ecken unseres Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.